Auch von mir herzlich willkommen zu dem Weihnachtsgottesdienst. Und wir wollen weitergehen in dieser Geschichte, die gehört zu dem besonderen Fest. Und wir wollen die lesen aus dem Lukas 2, ab dem Vers 8. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte: Fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Vater, und so danken wir dir an dem Morgen. Wir danken dir, dass du an Weihnachten gekommen bist und uns Menschen besucht hast. Wir danken dir, dass du den Weg vom Himmel auf die Erde gemacht hast. Und wir danken dir, dass wir zusammenkommen dürfen und das heute Morgen zusammen feiern. Dir ist Lob und Ehre. Amen. Ja, wir haben in dieser Bibelstelle gerade gehört von einer Gruppe von Hirten. Hirten, die auf dem Feld besucht worden sind von Engeln. Und die Engel haben ihnen erzählt von dem Retter, der in Bethlehem geboren ist. Und wir möchten heute Morgen mit diesen Hirten so ein bisschen mitgehen. Wir möchten anschauen, was sie erlebt haben. Und wir möchten probieren, ein bisschen ein Teil von dieser Gruppe von Hirten zu werden, mit ihnen mitzuerleben, was sie dann erlebt haben. Und wenn wir die Bibelstelle uns anschauen, dann gibt es eigentlich vier Sachen, die die Hirten gemacht haben. Und zwar, sie sind gegangen, sie haben gefunden, sie haben erzählt und sie haben gelobt. Und mit diesen vier Wörtern möchten wir heute Morgen auch durch den Bibeltext durchgehen, nämlich mit gehen, mit finden, mit erzählen und mit loben. Und wir fangen an mit dem Lukas 2, Vers 15. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Ja, Gruppe Hirten wird von Engeln besucht. Sie hören die Botschaft, dass der Retter auf die Welt ist gekommen, der, wo sie auf ihn gewartet haben. Und sie singen zusammen ein Loblied und sie sagen: Danke vielmals, lieber Engel, dass du uns das erzählt hast. Und dann sagen sie auf Wiedersehen und gehen wieder zu ihren Herden und kümmern sich um ihre Schafe. So hätte die Geschichte auch gehen können. Aber wir merken, dass etwas fehlen. Nein, was haben die Hirten stattdessen gemacht? Sie haben gesagt: Komm, wir gehen. Komm, wir gehen. Sie sagen nicht: Komm, wir warten, bis es morgen wird. Dann ist der Schichtwechsel und dann haben wir Zeit, dann können wir das Baby suchen. Sie sagen auch nicht: Mega schön, endlich ist der Retter geboren, aber er ist ja noch ein kleines Baby. Wenn er dann mal erwachsen ist, dann können wir sicher mal einen Vortrag von ihm hören. Oder vielleicht sind wir auch dabei, wenn er seine grosse Revolution macht. Nein, sie sagen, komm, wir gehen. Komm, wir gehen. Und wir lesen, dass sie pressiert haben. Sie sind in der gleichen Nacht losgezogen. Und sie haben in Bethlehem wahrscheinlich an ein paar Türen müssen klopfen und ein paar Leute vielleicht wecken, um herauszufinden, wo ist das junge Paar mit dem Baby. Das, was sie gehört haben von Gott, hat sie so bewegt, dass sie nicht haben können sitzen bleiben, sondern dass sie haben müssen losziehen. Was müsstest du heute am Morgen hören, dass du nicht mehr könntest sitzen bleiben? Sondern sofort müsstest du gehen und sagen, ich muss sehen, ob das wirklich wahr ist. Vielleicht, hey, du hast im Gewinnspiel gewonnen, du hast den ersten Preis, es ist ein nagelneuer Mercedes. Und er steht da draussen auf dem FEG-Parkplatz, der Schlüssel steckt. Du kannst einsteigen und losfahren. Vielleicht, hey, deine Frau hat in dem Moment im Spital euch ein Baby auf die Welt gebracht. Geh schauen. Vielleicht, hey, im Städtli in Murten ist ein rosa Elefant gesichtet worden. Und er treibt jetzt ins Unwesen und du musst schauen, ob das wahr ist. Was müsste dir heute Morgen gesagt werden, dass du sagst, komm, wir gehen. Komm, wir springen auf und wir schauen, ob das wirklich wahr ist. Eigentlich ist die Botschaft von Weihnachten ja noch grösser. Eigentlich ist die Botschaft von Weihnachten noch viel erstaunlicher. Und das ist, Gott selber ist auf die Welt gekommen. Der Himmel und Erde geschaffen hat, ist ein kleines Baby geworden. Aber das Baby wird ein König werden. Das Baby wird König und Herr von der Welt werden. Und wieso springen wir eigentlich nicht auf, wenn wir das hören? Und ich glaube, der Grund ist, das ist eine Botschaft, die wir alle gut kennen. Eine Botschaft, die wir immer wieder gehört haben, wahrscheinlich. Jahr für Jahr. Und vielleicht, manchmal habe ich Angst, dass wir gegen das, was wir immer wieder gehört haben, auch so ein bisschen immun werden. Dass wir ein bisschen vergessen, wie besonderig das eigentlich ist. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir heute am Morgen die Botschaft mit anderen Ohren hören. Dass wir probieren, ein bisschen mit den Ohren von diesen Hirten die Botschaft zu hören. Für sie ist es etwas ganz Erstaunliches gewesen, etwas Grossartiges und Gewaltiges. Und etwas, wo sie nicht haben können still sitzen bleiben. Etwas, was sie dazu geführt hat, zu sagen, komm, wir gehen, wir müssen sofort los und wir müssen schauen, was da dran ist. Und so sind die Hirten losgezogen und sie haben gesucht und sie haben auch gefunden. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Die Hirten haben alles genau so gefunden, wie es ihnen der Engel gesagt hat. Sie haben ein kleines Baby gefunden, das in einer Futterkrippe gelegen ist und sie haben gewusst, das Baby ist ein König, das Baby ist der Retter. Das Baby wird Israel und sogar die ganze Welt erlösen. Auf das Wort von Gott haben die Hirten etwas gewagt, sie haben gesucht und es hat sich auch gelohnt, sie haben gefunden. Nimm dir das zu Herzen heute am Morgen, wenn du Jesus von ganzem Herzen suchst, dann wirst du ihn auch finden. Die Hirten haben ja vom Engel gewusst, dass der Retter in Bethlehem auf die Welt gekommen ist. Sie haben gewusst, das Baby, das Kind, der Erlöser, den Gott versprochen hat, ist jetzt angekommen. Und sie hätten das so oder so gewusst. Sie hätten nicht müssen gehen, um das zu wissen. Aber das zu wissen hat ihnen nicht gelangt, sondern sie haben es wollen sehen. Sie haben es wollen sehen und erleben. Und warum ist das so? Warum hat ihnen das Wissen nicht gelangt? Warum sind sie losgegangen? Ich glaube, weil es einen grossen Unterschied gibt zwischen dem, was du weißt, in deinem Kopf, intellektuell, und zwischen dem, was du wirklich erlebt hast. Und für mich, mir gefällt das Beispiel von einem Kuss. Bei einem Kuss ist es so, Du kannst intellektuell wissen, was ein Kuss, aus was ein Kuss besteht. Du kannst einen Kuss mit Worten beschreiben. Du kannst ihn wissenschaftlich analysieren. Du kannst zum Beispiel ein Textchen darüber schreiben und kannst sagen, ja, da treffen irgendwie Lippen aufeinander und es wird ein Speichel austauscht von zwei Personen. Und irgendwie hat es etwas mit Gefühl und Liebe zu tun. Du kannst es beschreiben, aber es ist ganz etwas anderes, einen Kuss selber zu erleben. Es ist nicht das Gleiche. Und ich glaube, das zählt auch für Jesus. Es ist etwas anderes, zu wissen, wer Jesus ist. Es ist etwas anderes, eine gute Theologie zu haben in der Theorie oder Jesus Christus wirklich zu kennen und wirklich zu erleben. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, kennst du Jesus persönlich? Erlebst du Jesus in deinem Leben? Erlebst du ihn als einen, der nicht nur vor 2000 Jahren auf dieser Erde gelebt hat, sondern als einen, der heute lebt? Als einer, der dir heute nahe ist. Und vielleicht geht es dir wie mir. Und ich muss selber sagen, ich kenne die Bibel relativ gut. Ich weiss relativ viel über Theologie. Ich habe das auch studiert. Aber ich sehne mich sehr stark danach, Jesus besser zu kennen. Mehr ihn zu erleben, ihn näher zu spüren. Mehr ihn auch wirklich in meinem Leben zu haben, als eine persönliche Gegenwart. Kann man das auch heute noch? Kann man Jesus auch heute noch finden? Kann Jesus uns so nah sein, wie diesen Hirten, die gegangen sind und ihn direkt gesehen haben, von Auge zu Auge gesehen haben? Und ich glaube, ja. Ich bin in der letzten Zeit neu fasziniert von einem kleinen Büchli. Ich habe euch das mitgenommen als einen Lesetipp. Das Buch heisst «In jeder Minute bist du da» und das ist von Frank Laubach. Der Mann war ein Missionar, Missionar auf den Philippinen. Und er war Missionar, er war Christ und er war gleich recht enttäuscht von seinem Leben und von seiner Beziehung zu Gott. Und dann hat er ein Experiment angefangen. Und das Experiment war, er wollte immer mit Gott in Verbindung sein. Um genau zu sein, er hat gesagt, ich will in jeder Stunde eine Minute an Gott denken. Und dann war ihm das noch zu wenig und dann hat er gesagt, nein, ich will in jeder Minute eine Sekunde an Gott denken. Und er hat es seinen Freunden erzählt und seine Freunde haben gesagt, ja, du spinnst, das ist völlig unmöglich. Und er hat gesagt, ja, ich will es aber trotzdem probieren. Und er hat das probiert, ist es möglich, in seinem ganz normalen Alltag, in seiner Arbeit als Missionar mit Gott vorzugehen, immer wieder in Verbindung zu bleiben? Ich möchte euch das Büchli ans Herz legen, weil er hat wirklich ganz interessante Sachen erlebt, als er das Experiment gewagt hat. Aber was ich möchte mitnehmen für mich selber und auch dir heute möchte mitgeben, kann man Jesus auch heute noch finden? Wir können nicht auf Bethlehem gehen, er ist nicht mehr dort. Aber ich glaube, wir können ihn auch heute noch finden und ich glaube, der Schlüssel dazu ist, wir müssen ihn halt auch suchen. Wir müssen halt ihn suchen, mitten im Alltag. Wir müssen probieren, mit ihm in Verbindung zu kommen. Wir müssen ihn immer wieder fragen, wo bist du jetzt gerade? Was möchtest du jetzt gerade? Jesus selber sagt, wer bittet, dem wird gegeben, wer sucht, der wird finden, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wir gehen weiter und wir kommen zum Erzählen. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Jemand hat mal gesagt, die Hirten sind die ersten Evangelisten gewesen. Und ich glaube, dass das wahr ist. Weil die Hirten sind die allerersten, die frohe Botschaft erzählt haben, dass der Retter, den Gott versprochen hat, jetzt auf die Welt gekommen ist. Die Hirten sind losgegangen, Sie haben gesucht und gefunden und dann haben sie erzählt. Sie haben gar nicht können schweigen von dem, was sie gesehen und was sie gehört haben. Und ein paar Jahre später ist es zwei Jünger von Jesus ganz ähnlich gegangen, der Petrus und der Johannes. Sie sind mit Jesus unterwegs gewesen, sie haben mit ihm einen Haufen Sachen erlebt. Dann ist Jesus gestorben und er ist auferstanden. Und dann haben sie das alles erzählt. Und dann sind sie wegen dem, dass sie das erzählt haben, vor das Gericht gekommen. Und vor dem Gericht haben sie gesagt, wir können gar nicht anders. Sie haben gesagt, wir können unmöglich schweigen über das, was wir gehört und was wir gesehen haben. Hast du dich schon mal gefragt, warum dass wir immer noch Weihnachten feiern, immerhin mehr als 2000 Jahre nachdem das Ereignis selber passiert ist? Wieso feiern wir es immer noch? Und ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Weil es immer Menschen gegeben hat, die es erzählt haben. Weil am Anfang Menschen das erzählt haben, die Hirten als allererstes. Und weil die Menschen, die sie es erzählt haben, es dann wieder anderen erzählt haben. Und weil die Menschen, die es erzählt haben, es dann wieder anderen erzählt haben. Und irgendwo in dieser Kette kommst du und komm ich. Vielleicht haben es dir deine Eltern erzählt. Vielleicht hat es dir ein Pastor erzählt oder ein Jugendmitarbeiter, vielleicht hat es dir deine Grossmami erzählt. Aber wo wirst du und wo würde ich heute stehen, wenn es niemand weiter erzählt hätte? Oder anders gefragt, ist es dir bewusst, was es für einen Unterschied macht, ob die Weihnachtsgeschichte weiter erzählt wird oder ob sie nicht erzählt wird? Ob du sie mal deinen Kindern erzählst oder ob du sie nicht erzählst. Ob deine Arbeitskollegen etwas davon hören oder ob sie es nicht hören. Ob in unserem Land man überhaupt noch irgendwo die Geschichte hört oder ob man sie nicht mehr hört. Und es sieht, wenn man es von außen anschaut, sieht es so herzig aus und so harmlos auch. Wenn eine Familie zusammenkommt, wenn man zusammen Weihnachten feiert, wenn man sich ein Geschenkchen unter den Baum legt, wenn man zusammen stille Nacht singt und wenn man sich die Weihnachtsgeschichte erzählt. Und was ich euch heute weitergeben möchte, ist, es ist nicht so harmlos, wie es aussieht. Die Worte von dieser Weihnachtsgeschichte, sie entscheiden über Leben und Tod. Und es gibt noch heute Länder und Orte, wo du verfolgt würdest, wo du mit dem Leben zahlen müsstest, wenn du die Geschichte weiterverzählst. Ob die Weihnachtsgeschichte wahr ist oder ob sie nicht wahr ist, entscheidet alles, auch heute noch. Der König ist auf die Erde gekommen. Gott selber ist Mensch geworden, ein kleines Kind. Lasst auch uns die Geschichte weiterverzählen. Und wir gehen zum Loben. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Die Hirten sind losgezogen und sie sind wieder zurückgekommen in ihren normalen Alltag zu ihren Herden. Und was haben sie gemacht? Sie haben Gott gelobt. Sie haben Gott Danke gesagt. Wenn das alles stimmt, dann ist es ein Grund zum Loben. Dann ist es ein Grund zum Gott Danke sagen. Einer der bittersten Kritiker vom Christentum war der Philosoph Friedrich Nietzsche. Und der Nietzsche hat einmal etwas gesagt, oder geschrieben besser gesagt, er hat gesagt, bessere Lieder müssen sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Mit anderen Worten, ich kann erst glauben, hat der Nietzsche gesagt, ich kann erst glauben, dass die Menschen erlöst sind, wenn sie auch erlöst aussehen. Wenn sie mir erlöst daherkommen. Und das heisst jetzt nicht, dass du immer musst lächeln. Es heisst nicht, dass du musst ein fröhliches oder glückliches Gesicht aufsetzen, auch wenn sie dir anders aussieht. Aber ich glaube, was es heisst, ist, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du einen Trost, den die Welt gar nicht kennt. Dann hast du Zugang zu einer Freude, zu einem Frieden, der unabhängig ist von allen äußeren Umständen. Ein Frieden, den die Welt dir nicht geben kann und den sie dir aber auch nicht wegnehmen kann. Ist dir bewusst, dass der allmächtige Gott ein kleines Kind geworden ist, um dich zu erlösen? Dass der, der alle Macht gehört hat, die Macht weggegeben hat, um dein Diener zu werden? Und dass der Weg zu Gott wieder offen ist, weil er sich entschieden hat, deine Sünden auf sich zu nehmen. Ist das nicht ein Grund zum Loben und zum Lieder singen? Ich habe vor kurzem etwas gelesen und das hat mich sehr berührt. Wir haben ja unsere Hallo-Bibel-Serie gehabt und wir haben ein kleines Büchli aufgelegt, eine kurze Einführung in die Bibel, geschrieben von Ernst Abbey. Und hinten im Buch steht ein kleines Textchen über das Leben von Ernst Abbey. Und dort steht, Ernst Abbey, 1903 bis 1962, ist Generalsekretär vom Schweizer Bibellesebund und Leiter der Bibelschule Emmaüs in Vaud-Lausanne gewesen. Vor allem aber war er zeitlebens Evangelist. Nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland fiel seine Verkündigung bei Jung und Alt auf fruchtbaren Boden. Die Menschen sollten erkennen, dass das Christenleben bei allem Ernst eine fröhliche Angelegenheit und dass Freude das Markenzeichen eines erlösten Christen ist. Unzähligen Menschen wurde dieser Vater in Christus zum Vorbild eines fröhlichen, dankbaren Christen. Das ist ein Mann, der zwei Weltkriege in voller Länge miterlebt hat. Aber ein Mann hat eine Freude gehabt. Eine Freude, die nicht von dieser Welt ist. Eine Freude, die ihn durch alles durchgetragen hat. Die Freude, dass er gewusst hat, ich bin erlöst. Gott hat an mich gedacht. Gott ist auf die Welt gekommen, um mir zu helfen, um mich zu erlösen, um mich zu retten. Und ich wünsche mir und dir an dieser Weihnacht diese Freude. Und nur mal nicht eine aufgesetzte oder eine billige Freude. Nicht ein fröhlich sein, weil man es halt muss. Sondern eine echte und eine innere Freude. Die Freude, die kommt, wenn du die Weihnachtsgeschichte für dich persönlich annimmst. Die Freude, die die Hirten hatten. Und die Freude, die auch Gott dir schenken kann. Die Freude drückt sich aus im Lob, drückt sich aus in Lieder. Und darum gehören Lieder auch so fest zu Weihnachten dazu. Und wir möchten zusammen Lieder singen. Und ich möchte in die Zeit jetzt überleiten, und zwar mit einem Lied, mit einem Gedicht, das zu Weihnachten gehört, und es ist ein recht altes Lied. Es sind ein bisschen alte deutsche Wörter, aber es bringt etwas mega schön auf den Punkt. Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich in seinem höchsten Thron, der heut schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. Er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein. Er liegt dort elend, nackt und bloß in einem Krippelein. Entäußert sich aus seiner Gewalt, wird niedrig und gering und nimmt an eines Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Ding. Er wird ein Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein. Wie könnte es doch sein freundlicher, das Herze Jesu leihen. Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis.